Herr, ich darf Sie zum heutigen Sonatenabend herzlich begrüßen und Ihnen ankündigen, dass unser Solist und Vortragender, Herr Otto M. Zickern, zuerst in einem Duo zu hören sein wird, indem er mit Lothar Knessel über seine Gedanken des heutigen Abends und seiner Arbeit sprechen wird. Meine Damen und Herren, ich habe das Vergnügen, sitzenderweise Ihnen Herrn Zückern vorzustellen. Ich sehe einige Herrschaften, die vorige Woche beim Vortrag Zerras da waren. Ich darf also da anknüpfen, dass wir einen jener Herren hier sitzen haben, der so auf liebliche Art und Weise mit dem Wort eines Neo-Biedermeier-Komponisten umschrieben worden ist. Es ist also das nicht ganz ernst zu nehmen. Das müssen wir uns darüber nicht eins unterhalten. Ich habe außerdem das Vergnügen, es kurz zu machen, weil ich eben gehört habe, dass Herr Zückern viel lieber redet als Klavier spielt. Ich würde ihm gerne die Gelegenheit geben. Wir wollen ihn nur ein wenig vorstellen fürs Erste. 1935 geboren, Studien an der Wiener Musikakademie, Komposition und Klavier, das er ja so ungern spielt. Kompositionsunterricht bei Professor Schiske, Klavier bei drei Lehrern, zum Schluss glaube ich bei Professor Bichler.
Dichler.
Herr Zückern war dann zur Weiterbildung in der Richtung der sogenannten Neuen Musik in Darmstadt, hat sich aber dort auch pianistisch betätigt und hat dort einen Preis gemacht. Weitere Preise will ich nicht nennen, weil inzwischen Preise in Österreich mitunter desavouierend geworden sind. Wir kommen auf seine jüngsten Arbeiten zu sprechen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Herr Zückern hat zwei Kategorien von Musik geschrieben. Chansons und andere Musik. Die Chansons betrachtete er als eine gewisse Art von Studienwerken und solche Stücke, die er eventuell einem Kompositionsprofessor vorlegen würde. Just mit diesen hat er den meisten Publikumserfolg. Ich möchte sagen, das spricht nicht gegen ihn, weil er auch andere Musik geschrieben hat, wie zum Beispiel die Kammermusik oder diese Kurzoper, die voriges Jahr zu hören war, Singers Nähmaschine ist die beste. Und ich glaube, wir fragen jetzt einmal Herrn Zückern, nach welchen Gesichtspunkten die Unterteilung aus den von mir genannten noch getroffen ist. Welches ist das Hauptgewicht bei den sogenannten anderen Kompositionen? Soviel ich weiß, legen Sie jetzt großen Wert, oder entspricht es Ihrem Naturell, sich mit der theatralischen Geste in der Musik zu befassen, und Sie haben eine Vorliebe für Buffo-Charakter in der Musik. Und die Formulierung der Geste ist, glaube ich, der musikalischen Geste ist ihr wichtigstes Anliegen. Diese Geste schließt nicht aus, dass Sie gern Gäste in Ihren Vorstellungen haben, weshalb ich die Herrschaften einlade, möglichst am 8. März ins Konzerthaus zu kommen. Nicht am 6., da sind schon Leute drin, aber am 8. bin ich selber der Wiederholung. Und dann den kompletten Abend, von dem Sie heute nur einen kurzen Abschnitt hören werden und die Tätigkeit des Herrn Zückern im Konzerthaus im Salonmusikzyklus zu verfolgen. Also darf ich jetzt auf diese Frage zurückkommen?
Ja, also ich möchte nicht sagen, dass es im Vordergrund steht, diese Ambition, aber dass sie sicherlich jetzt in letzter Zeit immer mehr überhand nimmt und nicht zuletzt ausgelöst durch diese Singernähmaschine, die ich wohl, also das war das erste Werk dieser Art. Und es hat mir aber doch so viel Spaß gemacht, dass ich gefunden habe, dass ich auf dieser Basis oder auf jeden Fall in ähnlicher Weise weitermachen sollte. Verdichten, also besser machen einfach nicht. Obwohl gerade das Bessermachen nicht das ist, worin ich die Arbeit eines Komponisten sehe,
ja, sondern ihn anders machen. Ja.
Und aber das ist wie gesagt nicht das Einzige, sondern weil Sie die Chansons erwähnten, wie ich dazugekommen bin, das sei vielleicht also noch erwähnt, dass ich 3 Jahre lang nach der Reifeprüfung in Komposition mit Komposition aufgehört habe. Und zwar nicht nur, weil man nichts damit verdient, sondern weil mir tatsächlich nichts eingefallen ist. Und ich habe dann nach 3 Jahren durchaus den Eindruck gehabt, ich müsste wieder komponieren. Und da der Einfall oder die Möglichkeiten für mich einfach noch zu gering waren, habe ich in der Weise komponiert, wie ich zuletzt in der Klasse Schiske komponiert hatte. Das heißt, also kontrapunktische Hausübungen oder kleine Fugen oder so, wie man halt komponieren lernt. Und weil ich kann das, und das werde ich im Vortrag ja dann auch noch erwähnen, nicht die Aufgabe eines Komponisten sein, dass er das perfektioniert, was er lernt. Und so sind die Chansons entstanden, Stücke, die ich also nicht übermäßig ernst nehme, die mir aber doch sehr geholfen haben, mich weiterzuentwickeln und die dann früher oder später wieder Kompositionen verursacht haben oder möglich gemacht haben, zu denen ich dann voll und ganz stehe. Da gehört also speziell zum Beispiel mein Klavierkonzert oder die Kammermusik für 12 Instrumente dazu, teilweise auch die Singeroper. Und auch jetzt in letzter Zeit sind einige Sachen entstanden, die ich also durchaus nicht mehr als Chanson bezeichne, obwohl sie eigentlich den Gestus eines Chansons besitzen.
Sie haben eine gewisse Lust am Amalgamieren der einzelnen Bestandteile. Ich denke da an die Vermischung von Sprache, Musik und Aktion. Ist das eine Art der künstlerische Manifestation, die Sie weiter pflegen wollen oder diese ausbaufähige Denken? Und ist das vor allem eine neue Art eines Gesamtkunstwerks, dass der Begriff ist jetzt nicht historisch aufzufassen, bitte, sondern der auf Ihre Mentalität genau abgestimmt ist?
Ja, also das Gesamtkunstwerk ist etwas, was natürlich bei dieser Gelegenheit sofort sich aufdrängt, beziehungsweise der Begriff des Gesamtkunstwerks. Aber wenn man Wagner verfolgt, was er unter dem Gesamtkunstwerk verstand, das heißt also das gleichwertige, gleichrangige Nebeneinanderstellen von Sprache und Musik beispielsweise oder auch der theatralischen Gestik, so ist doch bei mir, wenn ich also die Unterschiedlichkeit zwischen Wagner und mir aufzeigen darf bei dieser Gelegenheit, doch bei mir in erster Linie die Vorstellung, dass man wohl ein Gesamtkunstwerk in der Weise machen könnte, indem man alle möglichen verschiedenen Phänomene, wie beispielsweise die Sprache, die Gestik, den Tanz, wenn Sie wollen, die Musik, zusammenschließen kann, aber unter der Bedingung nur, wenn ein einziges, wenn sie alle unter einem einzigen Gebot folgen. Das heißt, wenn über der ganzen Sache ein Konzept, ein formales, wenn Sie wollen, steht und sich alle anderen hineinfügen. Dadurch werden die Dinge also nicht nebeneinander gestellt, sondern ineinander gestellt.
Das heißt, mit anderen Worten, Sie negieren keineswegs die Notwendigkeit eines formalen Ansatzes einer Komposition und sind nur bemüht, diesen formalen Ansatz von Komposition zu wechseln, dass Sie nicht in ein starres Formschema geraten.
Und das sind die Kompositionen, also wo ich diesbezüglich bemüht bin, das sind die Kompositionen, die ich eben dann ernster nehme. Die Chansons sind nach fixierten Vorlagen, nicht? Das sind also entweder Lieder oder dreiteilige Formen oder kontrapunktische Formen und so weiter.
Sie haben diese Chansons zum Teil in dem Zyklus Salonmusik zu Gehör gebracht.
Ja.
Und die Damen und Herren kennen ja, glaube ich, diese Einrichtung, es ist die einzige ihrer Art auf der ganzen Welt. Und sie besteht darin, dass sie also nicht einen bestimmten Stilbegriff folgt oder einer bestimmten Kategorie der Musik, sondern ihr Wesen ist, dass jeder genau das macht, was er gern machen würde. Von den Mitwirkenden und von den Veranstaltenden. Das ist natürlich schon pro Abend, also der Herr Kahn wird etwas anderes machen als der Herr Zückern oder der Herr Schwärzig. Und die Sache geht, glaube ich, von dem Gedanken aus, ich komme jetzt wieder auf das Neo-Biedermeier zu sprechen, dass in Biedermeier in den Hausveranstaltungen und in den eben Salonmusiken Bearbeitungen und willkürlicher Art von großen Werken vorgenommen wurden und da geboten wurden, also Beethoven Symphonie für Gesangstrio oder so etwas ähnliches. Und eine gewisse Abart oder Weiterführung nicht dieser Mentalität, sondern des liebhaberhaften Zusammenstellens von Stücken und zu einem Abend sehe ich jetzt in dem Salonmusikzyklus drin, auf den wir jetzt zu sprechen kommen sollen, weil es ungefähr ein Vorläufer, der heutige Abend ist ein Vorläufer dieses Salonmusikabends, der weicht insofern ab, als er ganz dem Geschmack von Zückern nachgestaltet wurde. Welche Stücke haben wir da drin? Also wieder neue Chansons zum Beispiel, ganz so viel ich weiß.
Nach Texten von Schizophrenen und dann Ja, das ist an sich gar nicht so lustig. Die Texte von Schizophrenen sind erstaunlich eigentlich. Und wenn jemand in der dadaistischen Literatur irgendwie bewandert ist und man ihm solche Gedichte geben würde, ich glaube, er würde in große Schwierigkeiten kommen, um abschätzen zu können, was jetzt da wirklich schizophren und was da ist.
Höchstens an den Assoziationsketten.
Ja, vielleicht noch einmal, das ist vielleicht. Aber sind da teilweise auch sehr, sehr weggeschoben und sehr.
Dann ja, habe ich die 100 Metronome.
Ja, wir haben
Symphonie für 100 Metronome von Ligeti. Die ist erst dreimal aufgeführt worden in Europa, einmal in Buffalo, wo es sehr schwierig war, die 100 Metronome aufzutreiben. In einem Zeitungsinserat wurde dazu aufgefordert, sie nötigenfalls für die Veranstaltung aufzustehlen. Und das ist dann geschehen. Und also hier in Wien haben wir sie nicht stehen müssen, glaube ich.
Ja, es ist eigentlich sehr klaglos gegangen, fast zu klaglos, als dass es dem Charakter eines Salonkonzertes entsprechen würde.
Dann haben wir noch von Ihnen ein Stück für 5 Sprecher und einen intensiv beteiligten Dirigenten. Ich glaube, der ist in der Anlage, dieses Stück ist irgendwo in der Anlage verwandt mit einer Episode aus Singers Nähmaschine, wo sie auch also 4 Sprecher der Gesangsstimmen kompiliert haben mit Wortmontagen, ja, die sich dann nach einem ganz bestimmten Rhythmus und Prozess weiterentwickelt haben. Und das ist dazwischen geschaltet mit Musik. Wollen Sie darüber noch etwas
sagen? Ja, ich meine, wir könnten dann eine ganz kleine Szene daraus vorführen. Wesentlich ist dazu also zu sagen, dass hier in der Weise, wie ich das vorhin erwähnt habe, die Gestik entsteht effektiv. Das heißt, der Text lautet an einer Stelle, es ist ja die Gier, Unvernunft, Besinnungslosigkeit, dass die Leute immer etwas haben wollen, ohne eigentlich zu wissen, was sie wollen. Und es ist denkbar, wenn jemand dieses Gedicht vorträgt, und es ist fast sicher, dass er beim Wort Gier mit der Hand eine Bewegung macht, die Gier, nicht? Und wenn diese Stelle das erste Mal auftritt, wird also ganz normal sinnvollerweise diese Gestik eingesetzt. Und im Laufe des Stückes verselbstständigt sich nun die Gestik in der Form, dass sie Einsatz wird zum Beispiel, nicht? Es wird also dann nicht mehr unbedingt mit Gier in Verbindung gebracht, sondern es wird gezeigt, auf den der Gier sagt. Oder es wird dann ein richtiges Trittabschlagen entsteht. Das heißt, wenn der eine die Hand hält und der andere gerade seinen Einsatz geben muss, schlägt er ihm die Hand ab und so weiter. Und es kommt dann also zu einer wilden Geste, die scheinbar vollkommen unabhängig vom Text ist. Das heißt, die ist natürlich nicht mehr sinnvoll.
Das ist ein sogenannter Verselbstständigungsprozess, ja, einzelner Phänomene, die zuerst eine bestimmte Zusammengehörigkeit hatten und dann zum Modell werden, ja, und im Verlauf des kompositorischen Prozesses von dem Modell losgelöst werden. Das ist eigentlich ein Verfahren, das auch im Manierismus vorkommt.
Ja. Obwohl ich meine Wissensseite auftrete.
Das Unbewusste daran ist das Positive. Ich glaube, wir unterbrechen jetzt das kleine Kolloquium zugunsten des gern sprechenden Komponisten. Wir haben also zunächst das Vergnügen, einen kurzen Abschnitt von dem Stück für 5 Sprecher und einen beteiligten Komponisten zu hören. Ich danke Ihnen einstmals für Ihre Aufmerksamkeit und ich ziehe mich jetzt zurück.